Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Steckt Kanzler Kurz in der Corona-Krise? Darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in Österreich. Außerdem Themen dieser Sendung: Wie ernst meint es die politische Führung der Ukraine mit der Bekämpfung von Korruption? Und was kann eine neue Fernsehserie beitragen zur Aufarbeitung des ETA-Terrorismus in Spanien? Eine Krise kann ja bekanntlich auch was Gutes haben, und zwar dann, wenn man sie bewältigt. So bietet die Corona-Pandemie Politikern teilweise ungeahnte Möglichkeiten, sich zu profilieren. Mit den Umfragewerten in den Keller kann es allerdings gehen, wenn einem das Krisenmanagement entgleitet. Diesen Vorwurf muss sich in Österreich die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz anhören. Deren Corona-Verordnungen wurden vom Verfassungsgerichtshof in Teilen kassiert, weil die Eingriffe in den Alltag der Menschen nach Meinung der Richter nicht gut genug begründet waren. Folge: Kurz und Co. mussten das Pandemiegesetz überarbeiten, und über diese Novelle diskutiert heute das österreichische Parlament. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Wien, Sirjan Guvedarica. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Was genau waren denn die Probleme mit diesen Verordnungen?
Nun ja, also die Verordnung, sozusagen der Kernbereich der Ausgangssperren des Lockdowns in Österreich, sah ja vor, dass öffentliche Orte generell nicht betreten werden dürfen, und einige Ausnahmen haben aber doch ermöglicht, dass man rausgehen darf zum Einkaufen, zum Spazierengehen oder andere zu versorgen. Und da hat halt im Nachhinein hier der Verfassungsgerichtshof gesagt, das war nicht gut genug begründet, beziehungsweise man hätte nicht einfach allgemein sagen dürfen, alle öffentlichen Orte, da muss nachgebessert werden. Und da lag jetzt seit ein paar Wochen ein Gesetzesentwurf vor des federführenden Gesundheitsministeriums, und auch daran gab es sehr, sehr viel Kritik. Im Kern ging sie darum, dass der Gesetzesentwurf zu massive Eingriffe wieder in Bürgerrechte vorsieht, dass die Einbindung des Parlaments nicht gut genug ist, beziehungsweise dass das Parlament zu wenig zu melden hat. Ein Beispiel: in diesem Gesetzesentwurf war vorgesehen, dass die Behörden alle Arbeitsorte in Österreich betreten dürfen und in alle Unterlagen Einsicht nehmen dürfen, um zu schauen, ob die Corona-Regeln umgesetzt werden. Und da wurde natürlich hier gefragt, okay, und was ist mit dem Redaktionsgeheimnis? Was ist mit der Schweigepflicht von Anwaltskanzleien und Arztpraxen und solche Geschichten? Und das ist natürlich sehr unangenehm, gerade für das federführende Gesundheitsministerium, weil es hier während der Corona-Krise so einige Pannen, sagen wir mal so, gab mit Verordnungen, die einfach juristisch offensichtlich nicht sauber formuliert waren.
Jetzt debattiert heute das Parlament über diese neue Fassung. Was ist denn von der Diskussion zu erwarten und welche Folgen kann sie haben?
Ja, dieses Gesetz ist jetzt durch ein sehr intensives Begutachtungsverfahren gegangen, war in Ausschüssen, es gab Expertenanhörungen, und es wurde natürlich auch öffentlich intensiv debattiert. Jetzt haben wir die Situation, dass die Opposition, also zumindest Teile davon, die Sozialdemokraten, sagen, okay, wir sind zufrieden und wir werden mitstimmen. Das ist wichtig, weil das Gesetz auch noch durch den Bundesrat hier muss, und da hätte die SPÖ blockieren können. Es gibt aber auch massive Kritik, zum Beispiel von den liberalen Neos, die sagen, diese Ausgangssperren, die jetzt in dem neuen Gesetz auch vorgesehen sind, gehen weit genug, und die rechte FPÖ spricht sogar vom Polizeistaat und hat angekündigt, heute einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung zu stellen, der allerdings sich sehr sicher keine Mehrheit finden wird.
Bei all dem, was Sie eben beschrieben haben, diese juristisch nicht ganz wasserdichten Eingriffe in den Alltag der Menschen in Österreich, kann man so weit gehen zu sagen, dass es in Österreich gerade so eine Art Corona-Chaos gibt, was Verordnungen angeht?
Ja, Corona-Chaos ist immer so ein hartes Wort, was man sagen muss. Ich glaube, viele in Österreich sind der Meinung, dass strengere Maßnahmen bei steigenden Zahlen sinnvoll sind. Das Problem ist jetzt, wie wird das umgesetzt? Und da gibt es tatsächlich einige Schwachpunkte, die in Richtung Chaos gehen. Also ein Beispiel: wir wissen seit gestern, dass in einigen westlichen Bundesländern, also in Salzburg, Tirol und Vorarlberg, die Sperrstunde in der Gastronomie auf 22 Uhr vorgezogen wird. Anderswo aber nicht, zum Beispiel in Wien, wo die Zahlen steigen. Da fragen sich alle, warum nicht. Gleichzeitig gilt jetzt österreichweit seit Anfang der Woche eine verschärfte Maskenpflicht, auch dort, wo die Infektionslage entspannt ist. Auch das verstehen die Menschen nicht. Es gab ein Riesenchaos mit der hiesigen Corona-Ampel. die eigentlich das Ganze vereinfachen sollte. Jetzt hat sich herausgestellt, die Politik hier setzt Maßnahmen unabhängig von der Farbgebung der Ampel in einzelnen Bezirken. Also das hat zu großen Verwirrungen geführt. Und das reiht sich so ein bisschen ein in eine, sagen wir mal, Pannenserie mit Verordnungen und den juristischen Texten dahinter. Und vor allem der Praxis der österreichischen Bundesregierung, zuerst öffentlich zu kommunizieren und erst den zweiten Schritt die Verordnung zu schreiben, sodass man dann gar nicht weiß, ist das, was jetzt gesagt wurde, eine Empfehlung oder geltendes Recht.
Zur Diskussion über die Novelle des Pandemiegesetzes kommt heute hinzu, dass Verbraucherschützer Klagen einreichen wollen, stellvertretend für tausende Touristen, die vom massiven Corona-Ausbruch in Ischgl betroffen waren. Worum genau geht es den Klägern?
Naja, also wir hatten ja die Situation in Ischgl, dass sich Tausende von Menschen aus ganz Europa, vorwiegend aus Deutschland, angesteckt haben und dann in ihre Heimatländer gefahren sind. Es hat auch Todesopfer gegeben. Und wir sehen, dass egal, wen man fragt, also vom Wirt des Après-Ski-Ladens Kitzloch, das ja diese Berühmtheit da erlangt hat, weil sich dort Menschen infiziert haben, bis hin zu den Landesbehörden, egal, wen man fragt, alle sagen, ich habe immer so gehandelt, wie die übergeordnete Stelle es mir vorgegeben hat, sprich, also keiner fühlt sich irgendwie dafür verantwortlich. Und jetzt haben österreichische Verbraucherschützer mittlerweile 6.000 Ischgl-Urlauber haben sich dort gemeldet, die sich einer eventuellen Sammelklage, das ist, was jetzt kommt, ist keine Sammelklage, sondern eine sogenannte Amtshaftungsklage, ist ein kleiner Unterschied, weil sie eben wollen, dass das aufgeklärt wird. Und der Vorwurf ist ziemlich hart. Der Vorwurf ist, dass die Behörden in Tirol zu spät geschlossen haben, zu spät Quarantänemaßnahmen verhängt haben, obwohl sie wussten, dass es Infektionen gab, um die Tourismussaison zu retten.
Ganz kurz noch gefragt, nehmen wir mal alles zusammen, wie sehr leidet gerade das Image des Krisenmanagers Kurz in Österreich?
Ja, da sind schon Kratzer im Lack. Allerdings muss man dazu sagen, dass die meisten Verordnungen bzw. die meisten Maßnahmen in der Federführung des Gesundheitsministers liegen, des grünen Politikers Rudolf Anschober. Und es gelingt Sebastian Kurz ganz gut, das so ein bisschen an sich abperlen zu lassen. Immer dann, wenn es jetzt sehr zugespitzt ausgedrückt, wenn es schief läuft, war es dann der Gesundheitsminister und nicht der Kanzler. Und genau das bleibt dann so übrig.
Danke an Sir John Govedaritza, unseren Korrespondenten in Wien. Es war ein echter Triumphzug, den Volodymyr Zelensky letztes Jahr in der Ukraine hingelegt hat. Erst wurde der ehemalige Fernsehkomiker zum Staatspräsidenten gewählt und dann holte seine Partei Diener des Volkes aus dem Stegreif die absolute Mehrheit im Parlament. Dem Volk dienen wollen Partei und Präsident vor allem, indem sie die Korruption bekämpfen, die in der Ukraine als Grundübel gilt. Doch dem großen Versprechen folgen große Zweifel, ob die ukrainische Führung bei der Korruption auch wirklich auf integre Leute setzt. Aktuell ganz konkret bei der Benennung der Staatsanwaltschaft. Die EU hat gegenüber dem Verfahren große Bedenken, was der Außenbeauftragte Josep Borrell gestern bei seinem Besuch in der Ukraine deutlich gemacht hat. Florian Kellermann berichtet.
Es geht um die Neubesetzung des Chefpostens bei der ukrainischen Korruptionsstaatsanwaltschaft. Eine Kommission wird darüber entscheiden und diese ist nun Gegenstand heftiger Kritik. Genauer die Kommissionsmitglieder, für die sich das Parlament vergangene Woche entschieden hat. Tetjana Schewtschuk, Juristin bei der Kiewer Nichtregierungsorganisation Zentrum für Korruptionsbekämpfung. Wir haben erhebliche Zweifel, ob diese Leute den tadellosen Ruf besitzen, den das Gesetz verlangt. Ein Beispiel: Gegen einige Wissenschaftler unter ihnen liegen Plagiatsvorwürfe vor. Wir können deshalb nicht darauf vertrauen, dass das Auswahlverfahren transparent, unabhängig und auf hohem Niveau vonstatten geht. Die Vermutung liegt nahe, die Parlamentsmehrheit hat sich für Personen entschieden, die selbst angreifbar und leicht beeinflussbar sind. Um jemanden an die Spitze der Korruptionsstaatsanwaltschaft zu bringen, der es mit der Korruptionsbekämpfung nicht so genau nimmt. Das wäre ein klarer Rückschritt für die Ukraine. Die Institutionen, die in den vergangenen Jahren geschaffen wurden, haben zwar noch nicht zu Verurteilungen geführt, aber erste Erfolge hätten sich abgezeichnet, sagt Tetjana Schewtschuk. Zum ersten Mal in der Geschichte der unabhängigen Ukraine gibt es Ermittlungen gegen Spitzenbeamte und auch gegen zahlreiche Abgeordnete. Erst vor wenigen Wochen sind Vorwürfe gegen einen Abgeordneten laut geworden, ehemals Mitglied der Fraktion des Präsidenten. Er soll 200.000 US-Dollar für ein neues Gesetz aus seiner Feder gefordert haben. Viele solche Fälle liegen inzwischen beim Korruptionsgerichtshof. Die Vorgänge um die Korruptionsstaatsanwaltschaft führten deshalb zu Kritik, vor allem aus der EU und den USA. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell machte das bei seinem gestrigen Besuch in Kiew deutlich. Der Westen werde die Ukraine nur unterstützen, wenn sie den Rechtsstaat stärke, sagte er. Auf dem Spiel stünden im Moment 200.000 Euro an Hilfen wegen der Corona-Pandemie und eine Kreditsumme von 1,2 Milliarden Euro. Doch das ist womöglich nicht alles. Auch die Regelung, dass Ukrainer ohne Visum in die EU einreisen dürfen, könne auf den Prüfstand kommen, sagt Viola von Kramon, Europaabgeordnete der Grünen und Ukraine-Expertin.
Ich hoffe, dass es nochmal möglich ist, diesen Beschluss im Parlament rückgängig zu machen. Ansonsten muss das natürlich Konsequenzen haben. Und möglicherweise muss man dann wieder zu einer anderen Visa-Regelung zurückfinden. Aber ich finde, nicht wir sind dafür in die Haftung zu nehmen, sondern die Regierung.
Schließlich habe sich die Ukraine im Assoziierungsabkommen mit der EU dazu verpflichtet, die Korruption zu bekämpfen. Der Druck aus dem Ausland wurde in den vergangenen Tagen so stark, dass sich auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky äußerte. Ich habe sehr genau gelesen, was unsere westlichen Partner geschrieben haben. Sie wollen, dass die Kommission sorgfältig und transparent arbeitet und einen professionellen Leiter für die Korruptionsstaatsanwaltschaft auswählt. Ich bin damit völlig einverstanden. Anders darf es gar nicht laufen. Doch so leicht dürfte Zelensky die Kritik nicht abtun können. Denn schon seit März sei die Korruption in der Ukraine wieder auf dem Vormarsch, sagen Experten. Der Präsident wechselte damals nicht nur den Ministerpräsidenten aus, sondern auch den Generalstaatsanwalt. Seitdem torpediere er die Arbeit der bislang unabhängigen Ermittlungsbehörden. Auch in den eigenen Reihen stößt Zelensky damit auf Widerstand. Deshalb muss er im Parlament inzwischen auf die Stimmen der russlandfreundlichen Opposition zurückgreifen, um Mehrheiten zu bekommen. Und mit dieser Opposition gewinnen auch die ostukrainischen Oligarchen wieder an Einfluss. Viola von Kramon.
Das muss ich sagen, die ich da jetzt schon länger mit dabei bin, ist natürlich extrem frustrierend und auch die Menschen, die letzten 5, 6 Jahre dort ihre Arbeit reingesteckt haben, sind absolut ratlos.
In einem Monat stehen in der Ukraine landesweite Kommunalwahlen an. In den meisten Städten werden auch von Zelensky unterstützte Kandidatinnen und Kandidaten antreten. Die Wahlen werden also ein erster Stimmungstest, ob die Bürger mit Zelenskys Politik trotz allem zufrieden sind.
Bekämpfung von Korruption. EU und USA fordern mehr Transparenz in der Ukraine. Hintergründe dazu lieferte unser Korrespondent Florian Kellermann. Ihr Ziel war ein autonomer baskischer Staat, unabhängig von Spanien und Frankreich. Doch vor knapp 10 Jahren legte die Terrorgruppe ETA ihre Waffen nieder und erklärte 2018 dann ihre Auflösung. Welche Spuren 5 Jahrzehnte ETA im Baskenland hinterlassen haben, hat der in Deutschland lebende Schriftsteller Fernando Aramburu in einem Roman mit dem Titel Patria beschrieben, zu Deutsch Vaterland oder Heimatland. Dieser Roman wurde ein Bestseller und ist jetzt verfilmt worden als Serie. Die Macher verstehen ihr Werk als Beitrag zur Aufarbeitung, müssen sich aber den Vorwurf anhören, sie würden die Opfer des ETA-Terrorismus stellenweise nicht ausreichend respektieren. Mehr dazu von Marc Dugge aus Spanien.
Das Thema ist ihm manchmal über den Kopf gewachsen. Das gibt Aitor Gabilondo offen zu. Die Serie Patria ist sein Werk. Er hat Drehbuch geschrieben und auch Regie geführt. Als ich mit dem Projekt begonnen habe, dachte ich, ich hätte das Thema durchblickt, dass meine Standpunkte und meine Gefühle gefestigt sind. Bei der Arbeit habe ich aber dann gemerkt, dass das mitnichten so ist. Das war hart. Von außen scheint alles so einfach. Wenn du dich aber in das Thema hineinbegibst, dann beginnst du zu leiden. Vor knapp 10 Jahren hat die Terrorgruppe ETA die Waffen niedergelegt. Doch die Wunden sind noch frisch. Wie frisch hat Aitor Gabilondo gerade erst wieder zu spüren bekommen? Ein Werbeplakat für seine Serie hat für heftige Kritik gesorgt. Es zeigt auf der linken Seite eine Frau, die auf der nassen Straße kniet und weinend ihren erschossenen Mann in den Armen hält. Und auf der rechten Seite einen ETA-Terroristen, der nackt und gefesselt am Boden liegt. Dazu der Satz: Wir sind alle Teil dieser Geschichte. Die Macher von Patria mussten sich den Vorwurf gefallen lassen, das Leid der Opfer und der Täter auf eine Stufe zu stellen. Aitor Gabilondo: Schmerz ist nicht vergleichbar. Mir ging es darum, den Schmerz an sich zu zeigen. Zu denken, dass die beiden Taten nun aber gar nichts miteinander zu tun haben, ist absurd. Sie verstärken sich gegenseitig. Aber sicher, man kann eine Erschießung nicht mit Folter vergleichen. Die Taten wiegen sehr unterschiedlich schwer. Patria erzählt die Geschichte von zwei Familien in einem Dorf im Baskenland. Sie sind zunächst eng miteinander befreundet. Der Vater der einen Familie ist ein stadtbekannter Unternehmer. Er wird von der ETA erpresst und schließlich ermordet. Der Sohn der anderen Familie ist Mitglied der Bande und geht in den Untergrund, während seine Mutter die schützende Hand über ihn hält. In der Geschichte gehen sich die Mütter lange aus dem Weg, bis Bittori, die Witwe des Ermordeten, die Initiative ergreift, auf die andere Familie zugeht und dem Sohn schreibt, um ihm zu vergeben. Ein schmerzhafter, schwieriger Schritt. Die Baskin Maisha Bellassa kann sich gut in Bittori hineinversetzen, denn auch sie hat mit den Tätern Kontakt aufgenommen.
Ich dachte, dieser Schritt wäre gut für das Zusammenleben. Denn irgendwann kommen die Häftlinge wieder auf freien Fuß. Wenn nicht morgen, dann übermorgen.
Maisha Bells Mann Juan Mari wurde vor 20 Jahren von ETA-Terroristen ermordet, morgens in einer Bar. Die Mörder wurden gefunden, verurteilt und inhaftiert. Maisha Bell besuchte sie im Gefängnis.
Ich war immer der Meinung, dass alle Menschen eine zweite Chance verdienen. Er, Luis, hatte um das Treffen gebeten im Jahr 2011. Er hatte sich mit seiner Mitgliedschaft in der ETA schon lange kritisch auseinandergesetzt. Die ETA hatte ihn daraufhin ausgeschlossen. Er war vom Helden zum Verräter geworden.
Der frühere Terrorist war nun ganz auf sich allein gestellt, sagt Maisha Bell. Sie habe einen gebrochenen Menschen vorgefunden.
Ich dachte, mir würde das gar nicht so nahe gehen, aber da hatte ich mich sehr getäuscht. Es war, wie als wenn man mir ein Gewicht von den Schultern genommen hätte. Wir haben fast 3 Stunden miteinander gesprochen, mit einer Mediatorin an unserer Seite. Er zeigte mir, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, wer Juan Mari war. Die Täter bekamen das Ziel mitgeteilt, das war's. Und wer schießt, wird ausgelost.
Das Buch habe ihr sehr gefallen, sagt Maisha Bellassa. Die Serie hat sie noch nicht gesehen. Menschen wie sie haben wichtige Impulse gesetzt, sagt Felix Arrieta, Politologe an der Universität von San Sebastian. Ihnen sei es zu verdanken, dass langsam eine Debatte über die Zeit des Terrorismus im Baskenland beginnt. Auch wenn das für nicht viel Aufsehen gesorgt hat, so hat die baskische Gesellschaft in den vergangenen 10 Jahren doch wichtige Schritte gemacht. Es gab Treffen von Opfern und Tätern, Würdigungen und Versöhnungsakte. Das hilft, dass eine Gesellschaft in der Lage ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, in diesem Fall durch eine Fernsehserie. Regisseur Aitor Gabilondo will, dass die Serie Fragen aufwirft, Diskussionen und Debatten auslöst. Er jedenfalls habe umso mehr Fragen, je intensiver er sich mit der Geschichte beschäftigt, sagt er. Ich denke, die Geschichte hat deshalb so eine Wirkung entfaltet, weil sie so kurz nach den Geschehnissen erzählt wird. Wenn wir sie noch ein bisschen liegen gelassen hätten, wären es die Enkel gewesen, die angefangen hätten, Fragen zu stellen. Wir haben nicht auf die Enkel gewartet, wir haben das Wort ergriffen.
Sagt der Regisseur von Patria im Beitrag von Marc Dugge. Die neue Serie über den ETA-Terrorismus erzeugt in Spanien teilweise kritische und emotionale Reaktionen. Die Sendung Europa heute geht zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Bastian Rudde.